Wir begrüßen unseren Gast hier im Studio, Andreas Freuzig von ADIS e.V. Hallo, schön, dass du da bist.
Guten Morgen.
Antidiskriminierungsarbeit in Zeiten von Corona und auch die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen von Corona auf die Menschen, ja, die von Diskriminierung betroffen sind. Darum geht es in der nächsten Stunde. Ihr arbeitet in der Beratung und Empowerment und mit Projekten. Welche Auswirkungen hat es auf deine Arbeit konkret jetzt gehabt? Gar nicht so viel?
Auf meine, auf eine Art schon sehr stark, weil man schaut sonst halt die Hälfte des Tages in PC und jetzt sind all die Dinge, wo man sonst nicht in PC schaut, nämlich wenn wir Fortbildungen geben oder wenn wir Teamsitzungen haben, das läuft jetzt auch alles über den PC. Also so ganz ergonomisch spielt es eine große Rolle sozusagen, dass man einfach wirklich extrem viel vom PC sitzt. Bei uns bei ARTIS hat es schon auch große Auswirkungen gehabt, weil einfach die Diversität in einem ARTIS-Team, wir sind fast 20 Leute, auch sehr groß ist. Das heißt, die meisten sind im Homeoffice, im Büro ist nicht viel los. Ich arbeite mal zu Hause, mal im Homeoffice, mal im Büro. Von dem her ist es schon erstmal sehr ungewohnt gewesen. Wir alle waren wir extrem lang mit beschäftigt, das richtige Tool zu finden, um überhaupt mit Video zu arbeiten, um auch den Datenschutzanforderungen gerecht zu werden. Da war schon viel Zeit weg und von wegen Entschleunigung, was am Anfang alle vermutet haben, da hat, glaube ich, von uns niemand was von gemerkt.
Ihr habt euch ja schon relativ früh auch mit den Auswirkungen der Maßnahmen auseinandergesetzt und da einen Text rausgebracht, Social Distancing vor dem Hintergrund sozialer Ausgrenzung. Was verbirgt sich hinter dieser Aussage?
Ja, das war gleich noch Ende März und ich muss sagen, es gab wenig Texte, an denen ich irgendwie beteiligt war, die so eine Resonanz hatten wie dieser Text, weil wir einfach sehr früh damit rausgegangen sind. Und wir hatten damals einfach unsere eigenen Erfahrungen, unsere ersten Auseinandersetzungen, wie gehen wir da im Team mit um, aber auch unsere ersten Auseinandersetzungen, wie gehen wir in der Arbeit damit um, welche Angebote können wir aufrechterhalten, welche nicht, was bedeutet das für die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben wir relativ schnell zusammengefasst und versucht, ein bisschen weiterzudenken. Der Hauptpunkt des Textes ist zu überlegen, inwieweit ist die Krise, Corona-Krise, wie ein Brennglas auf andere Krisen und all die Krisen, die vorher schon sichtbar waren und spürbar waren für die Menschen, werden jetzt nochmal viel verstärkt sichtbar sozusagen. Wir haben uns damals sehr bemüht, dass dieser Text nicht so gelesen wird als eine Kritik an den Maßnahmen, die damals ergriffen wurden, weil wir da auch wie alle anderen auch nicht in der Lage waren zu ermessen, ist es sinnvoll oder nicht. Zunächst mal schien das sinnvoll, auch angesichts der Entwicklung in anderen Ländern, dass hier schon noch klare Maßnahmen von Social Distancing eingeleitet werden. Gleichzeitig war eben von vornherein klar, dass Social Distancing für viele Menschen viel brutalere Auswirkungen hat als für andere.
Zum Beispiel, kannst du da, was habt ihr da auch konkret vielleicht bei euch mitgekriegt? Wo waren die Auswirkungen besonders schwerwiegend?
Ja, wie wir es im Text auch geschrieben hatten, es gibt Menschen, die leben in großen Wohnungen, die haben einen Garten, die wohnen in Vierteln, in denen es ruhig ist, in denen man sich am Abend am Balkon trifft und gemeinsam noch Hausmusik hören kann. Und es gibt Menschen, die wohnen unter ganz anderen Bedingungen. Die wohnen in einem Block, die wohnen mit Nachbarn, mit denen sie sich mehr oder weniger gut verstehen. Da gibt es wenig Möglichkeit, sozusagen auch viel oft in Kontakt zu kommen. Wird sicher auch viel solidarische Verhältnisse geben, aber oft auch eben nicht. Sie müssen dann Homeschooling und Homeoffice und weiß nicht was alles in dieser engen Wohnung hinkriegen. Und das macht einfach einen unglaublichen Unterschied aus, welche Auswirkungen die Krise für einzelne Menschen hat. Das wäre jetzt so ein ganz, ganz allgemeines Beispiel. Das Schließen der Spielplätze, das Schließen der Kitas und Schulen hat auch für die Leute extrem unterschiedliche Auswirkungen gehabt, von Anfang an bis heute sozusagen. Und so haben wir versucht, verschiedene Gruppen eben uns anzuschauen.
Und wie kann man diesen Gruppen dann jetzt quasi, wie kann man die unterstützen? Wie kann man da einen Ausgleich finden, auch zwischen diesem Ungleichgewicht?
Gut, da müssten wir jetzt verschiedene Ebenen, glaube ich, anschauen. Die eine Ebene wäre das, was wir als Organisation machen können, das, was auch viele andere Organisationen machen. Und man muss ja wirklich sagen, es haben sich sehr viele Einzelpersonen und Organisationen und auch die Verwaltung sehr früh bemüht, sozusagen diesen Ausgleich herzustellen. Das war damals auch noch gar nicht so absehbar, als wir diesen Text Ende März geschrieben haben. Aber da ist ja auch vieles wirklich auch in Tübingen, aber auch bundesweit und weltweit an unglaublichen solidarischen Geschichten passiert. Auch von unten, aber eben auch von oben organisiert. Ich kann es mal ein Beispiel bei uns machen, wo wir das ganz stark mitkriegen, ist ja unser Jugend-Empowerment-Projekt Talk. das hatten wir damals auch beschrieben. Das war gerade in dieser Zeit, als klar war, die können sich nicht mehr treffen. Die finden, das ist ein Empowerment-Projekt, die sich seit ein paar Jahren jetzt schon jeden Mittwochnachmittag für ein paar Stunden im Franz K. in Reutlingen treffen, um da mit Hip-Hop, Rap und Tanz sozusagen versuchen, so einen eigenen Ausdruck zu finden für das, was sie beschäftigt, die diesen Raum auch nutzen, um sich auszutauschen, um ihre Erfahrung von Diskriminierung zu thematisieren. Und über ein Jahr lang, und manche sind dann auch mehrere Jahre dabei, das sehr intensiv zusammenwachsen. Da ist dieser Begriff Talk Family ist für diese Gruppe nicht nur ein Werbegag oder nicht nur ein blödes Label, sondern das ist irgendwie, das ist deren Realität, dass für dieser Zusammenhang mit den Betreuerinnen oder mit den Begleiterinnen vom Projekt und den anderen Jugendlichen, den anderen Kids, die das sind, ist für die, da die Bedeutung von Familie. Und dann in der Zeit, wo alle auf Familie zurückgeworfen werden, aber da Jugendliche dabei sind, die auf ihre Herkunftsfamilie zurückgeworfen zu werden, überhaupt keinen Halt bietet, weil die überfordert sind, weil die in schwierigen, prekären Verhältnissen leben, weil da zum Teil auch Gewalt im Spiel ist, wo das nur noch zu Hause sein können, für die eine krasse Auswirkung hat. Und ihnen dann diesen Platz wegzunehmen, den sie als ihre Familie sehen, also der vielleicht die bedeutsamere Familie für sie ist. Während alle anderen ihre Familien kriegen, wird ihnen ihre Familie genommen. Und wir als Artist, als Träger müssen überlegen, nehmen wir ihnen den Platz weg oder schaffen wir Möglichkeiten, noch in Kontakt zu bleiben? Das ist eine Frage von Zugänge, die es da noch gibt, wenn man sich nicht mehr treffen kann. Und die Kolleginnen haben sehr, sehr früh versucht, klar über Messenger-Dienste irgendwie in Kontakt zu bleiben, über Telefon in Kontakt zu bleiben und dann aber auch schon nach ein paar Wochen Lösungen zu finden, wie man in kleinen Gruppen sich doch irgendwie wieder treffen kann sozusagen. Ich würde mal sagen, großteils legal, aber sozusagen auch bis an die Grenzen dessen sozusagen, wie man die Regeln auslegen kann sozusagen. Und immer auch mit der Idee, dass das für die Jugendlichen auch eine Chance ist, dass sie verstehen, was gerade passiert. Ein Raum ist, wo sie sich auseinandersetzen können, was passiert, was im Effekt aus meiner Überzeugung total dazu beiträgt, dass die mehr verstehen, was Corona ist und dass die mehr verstehen, was die Maßnahmen bedeuten und sich am Ende des Tages mehr womöglich dran halten werden, als wenn wir uns zurückziehen. Vielleicht an dem Punkt gleich, wir hatten uns letzte Woche getroffen und nochmal über diesen Text gesprochen, was wir heute anders schreiben würden. Und ein Punkt, den wir anders schreiben würden, wir würden, glaube ich, viel klarer formulieren, diesen Rückzug der Jugendsozialarbeit und der Jugendarbeit, das Schließen von Jugendhäusern in dieser Zeit am Anfang, also zum Teil mit Kontaktverbot zu sagen, ihr dürft die Leute nicht mehr live sehen, ihr könnt gern telefonieren und alles, das ist im Grunde eigentlich nicht hinnehmbar. Da hätten wir viel deutlicher protestieren müssen. Da sieht man auch, dass die Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit politisch extrem schwach organisiert ist. Es gibt keine Stimmen, die sagen, hey, wir sind systemrelevant. Oder was ist, um welches System geht es hier eigentlich sozusagen? Was ist, geht es nur um Einzelhandel, Onlinehandel? Das ist systemrelevant. Aber dass die Jugendlichen plötzlich allein, völlig allein gelassen werden, die von der Schule nicht mehr erreicht werden, aber auch ihre Treffs nicht mehr haben, Das war auf jeden Fall, finde ich, politisch ein grober Fehler sozusagen. Und das haben wir sozusagen versucht, in den wenigen Bereichen, in denen wir Jugendarbeit machen, eben da auch Möglichkeiten zu finden, in den Kontakt zu kommen. Und es läuft seit mehreren Wochen, läuft es jetzt auch wieder. Nicht in der großen Gruppe, zum Teil über Videokonferenzen, zum Teil über kleine Formate.
Und diese Erkenntnis, dass man das stärker betonen muss, hat sich bei euch in den 6 Wochen dann auch manifestiert?
Ja, ich war auch mal zugeschaltet bei so einer bundesweiten Konferenz, wo sich Jugendsozialarbeitverbände sozusagen auch darüber ausgetauscht haben und die uns auch wegen des Papiers eingeladen hatten, da mit zu überlegen. Und da gab es schon an vielen Stellen Leute, die das auch versucht haben, die Möglichkeiten auszunutzen. Also ein Beispiel, es gab Jugendliche, die konnten die Sachen nicht ausdrucken, die sie von der Schule bekommen haben, weil sie keinen Drucker haben. Und da war das Jugendhaus zu, wo sie sonst halt hingehen, hey, druck mir das Ding mal aus, sozusagen. Und dann haben das die Leute zum Teil durchs Fenster gemacht, ne? so, weil reinlassen durften sie nicht und haben dieses Kontaktverbot so ein bisschen unterlaufen. Es gab Versuche, dass Jugendsozialarbeit bei den Kontrollen mitläuft, sozusagen, wenn die Ordnungspolizei durch den Ort schaut, wo sind denn Leute, wo treffen sich Leute. Ist auch problematisch. Man findet in dem ganzen Bereich keine einfachen Lösungen. Ich werde heute auch hier keine Lösungen irgendwie präsentieren, sozusagen, nur sagen, so wie es gemacht wurde, geht es gar nicht, sozusagen. Die Jugendsozialarbeit hätte viel schneller, und das haben viele auch gemacht, aber hätte noch viel schneller und hätte auch offiziell den Auftrag kriegen müssen, kümmert euch um die Leute, seid präsent, seid im Kontakt. Das ist auch im Sinne der Bekämpfung von Corona sozusagen wichtig, weil man mit den Leuten im Gespräch sein muss, aber gleichzeitig eben auch zu sehen, wir lassen die nicht allein und wir kriegen mit, wenn da irgendwie Katastrophen sind und können da unterstützend eingreifen.
Du hast erwähnt, die Vermittlung auch dieser Maßnahmen, die Transparenz der Entscheidungen spielt eine große Rolle, auch um die Leute zu erreichen, um sie auch davon zu überzeugen. Du hast am Beispiel der Jugendlichen gesagt. Wie würdest du es insgesamt jetzt auch aus deiner Position, Perspektive, das beurteilen,
das gelaufen ist? Da haben wir auch nochmal lang drüber gesprochen. Wir sind keine Experten für Pandemie-Maßnahmen sozusagen. Also von dem her maßen wir uns nicht an, da irgendwie zu sagen, wie das richtiger gegangen wäre. Und ich bin auch überzeugt davon, dass viele Verantwortungsträger irgendwie versucht haben, das Beste zu machen sozusagen. Aber mir hat da schon irgendwie dieses bisschen, was ich weiß, von diesem schwedischen Modell gut gefallen. Nicht jetzt, dass ich sage, in allem, aber in dem zu sagen, jeden Abend erklären wir den Leuten, was wir gerade überlegen. Wir nehmen die Leute mit und trauen ihnen zu, das selber zu entscheiden. Das ist gewissermaßen wie ein Erwachsenenverhältnis zwischen Staat und Bürgerinnen sozusagen. Wir reden miteinander und wir trauen euch zu, euch selber Entscheidungen zu fällen, indem wir euch die Dinge erklären, die wir uns wichtig finden. Und da gibt es vielleicht noch einzelne Bereiche, wo man sagt, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, das ist einfach so, das ist zu oder das geht nicht und so weiter. Und kann es dann trotzdem noch erklären. Aber dass wir, glaube, das gut gewesen wäre, man hätte viel mehr sozusagen versucht, den Leuten zuzutrauen, sozusagen auch sich verantwortlich zu verhalten. Weil auch mit den Maßnahmen, auch mit den Zwangsmaßnahmen schafft man ja nicht alles runterzufahren. Und ich bin überzeugt von, dass man das genauso gut hinkriegen hätte können, aber eben nicht mit diesen Auswirkungen, wie wir jetzt sehen, dass unglaublich viele auch in so einen inneren Widerstand gehen, so gegängelt zu werden und so bevormundet zu werden, sozusagen.
Wie schaust du auf diesen Widerstand, auch die Menschen, die da jetzt auf die Straße gehen?
Also die Menschen, auf die würde ich gar nicht schauen wollen, weil die, glaube ich, extrem heterogen sind, mit sehr, sehr unterschiedlichen eigenen Lebenslagen, sehr, sehr unterschiedlichen politischen Interessen. Da gibt es extrem krude Leute drunter, gefährliche Institutionen, die sich versuchen, da auf dieser Stimmung ihr Süppchen zu kochen. Und es gibt Menschen, die aus nachvollziehbaren und guten Gründen sozusagen dahin gehen. Sozusagen. Von dem her möchte ich vorsichtig, also ich habe erstmal die Augen, mir macht das auch Angst im Sinne von irgendwie, was braut sich da zusammen. Aber ich glaube, wir tun gut daran, sozusagen da jetzt nicht alle in einen Topf zu schmeißen, sozusagen, sondern die Heterogenität wahrzunehmen. Aber ich bin jetzt auch kein Sozialpsychologe, aber so nach meinem gesunden Menschenverstand. Es gibt ja psychologische Theorien, die sagen, wenn man auch im Konkreten im Alltag sozusagen von wem angesprochen wird, eher aus so einem Elternton raus, dann kann man fast nicht auf einem Erwachsenen-Ebene antworten. Dann bleibt einem eigentlich so als angepasstes Kind oder als trotziges Kind zu handeln. Und ich glaube, das kann man schon so ein bisschen beobachten, dass viele ja auch froh waren, es gibt klare Ansagen und ich mache das so und ich versuche das auch und bin froh, dass ich nicht alles selber entscheiden muss. Es entlastet ja auch tatsächlich sozusagen. Und andere irgendwann merken, da mischt sich jemand dermaßen in meine persönlichen Dinge ein, gerade jetzt auch nochmal, wenn wir auf das Thema Maskenpflicht zu sprechen kommen, was ja auch eine sehr, sehr, für viele sehr, sehr intime und sehr in die Persönlichkeit gehende Geschichte ist, das glaube ich, interessant wäre zu überlegen, wie könnte man das denn schaffen, dass man da eher auf einer Erwachsenenebene spricht und die Leute mit einlädt, zu überlegen, wie lässt sich das organisieren, dass es für alle gut ist. Also zum Beispiel die Jugendhaus, gehen wir nochmal zu dem Beispiel zurück, zu sagen, hey, wir schauen, wie wir uns treffen, wir machen eine Videokonferenz, wir gehen irgendwie ins Freie und halten den Abstand ein und sagt, hey, das ist die Situation, wir können das Jugendhaus nicht einfach so weitermachen. Habt ihr Ideen, was für euch gut wäre? Und wir müssen auch die Grenzen nennen, wenn ihr jetzt sagt, wir wollen gerne Disco machen, können wir sagen, nee, Disco geht nicht, aber lasst uns was anderes entwickeln. Und die Leute so mitzunehmen und die Leute selber mitentscheiden zu lassen, dass sie sagen, okay, wir haben überlegt, wir haben entschieden, wir machen das so und nicht, wer anders hat das für mich entschieden.
Ja, wichtig sind ja da auch dann eigentlich so Akteure wie ihr, die dann medizinische Sachen, klar, müsst ihr nicht erklären, aber die sozialen Auswirkungen, die dann vielleicht zu kurz kommen, dass ihr die auch wieder in den Fokus bringt. Oder wie siehst du eure Rolle in dem ganzen Konglomerat dann an verschiedenen
Positionen? Ja, könnten wir sein, und muss man auch sagen, wir hätten da noch viel mehr machen können, waren aber dann auch so beschäftigt mit tausend Sachen wie alle anderen auch. Von dem her, das muss ich auch sagen, ich will da jetzt niemanden mit dem Finger auf irgendwen konkret zeigen. Ich beschreibe sozusagen eher so ein Gefühl dessen, was gefehlt hat, ohne zu sagen, du hättest mehr machen, du hättest es anders machen müssen, weil ich glaube, viele haben versucht, einen guten Job zu machen. Und ich vermute mal eher sogar auch, dass diese Strukturen innerhalb so einer Krise gar nicht aufzubauen ist. Also uns fällt auch da eher auf die Füße, wie das Verhältnis sonst irgendwie gestrickt ist, sozusagen. Und wenn ich eine Gesellschaft habe, die viel stärker, angenommen, wir hätten sowas wie viel stärker eine gemeinwesenorientierte Struktur, wo die Leute gewohnt sind, in ihrem Gemeinwesen Dinge miteinander zu klären, dann wäre es auch ein leichtes gewesen, zu überlegen, wie gehen wir im französischen Viertel oder in Wendfelder Garten, wie gehen wir da jetzt sozusagen mit den Dingen um, die uns beschäftigen und spielen das wieder auf eine kommunale Ebene zurück. Da es das nicht gibt, bleibt dann nichts anderes übrig in so einer Situation, als dann verordnete Mufti von oben nach unten eben, so machen wir es sozusagen. Und dann ja, an der Stelle muss man sozusagen die Stadtverwaltung und sogar Boris Palmer auch mal auch loben, dass er an dem Beispiel Spielplätze ziemlich früh gesagt hat, die privaten Spielplätze von Wohnbaugesellschaften zum Beispiel, die auch also im ersten Effekt quasi wurde alles dicht gemacht, völlig gruselig eigentlich. Das heißt, die einen Garten haben, Kinder konnten draußen spielen, die keinen Garten haben, die Kinder konnten nirgends mehr draußen spielen. Zu sagen, die müssen das im Treppenhaus hinkriegen, die müssen das im Aufzug hinkriegen, die kriegen das auch an ihrer Schaukel hin, das so zu organisieren, dass es irgendwie möglich ist. Und ich hätte mir da gewünscht, das ist glaube ich nicht jetzt in der kommunalen Hoheit gewesen, aber ich hätte mir da auch andere Möglichkeiten gewünscht, öffentliche Plätze viel stärker von Beginn an gewissermaßen in so eine Community-Organizing-Geschichte reinzunehmen. Ne? Dass man sagt, okay, wo gibt es im Viertel, wo es einen schönen Spielplatz gibt? Ich wohne direkt am Marktorparkplatz, gibt es einen Zwinger, wunderbarer Spielplatz. Von einem auf den anderen Tag war der ruhig. Ich hatte ein extrem ruhiges Frühjahr in meiner Wohnung, aber ich habe den Kinderlärm auch vermisst. Da waren Erzieherinnen, die gerade ihre Arbeit nicht machen konnten, Grundschullehrer und Grundschullehrerinnen, die ihre Arbeit nicht machen konnten. Ob man da, die sagen, okay, die nehmen wir als Rückgrat, wir versuchen Ehrenamt zu generieren und versuchen zu sagen, hey, lasst uns, ein paar Leute aus dem Viertel, die da wohnen, sagen, lasst uns überlegen, wie können wir den Spielplatz unter aller Vorsicht und unter allem Risikovermeidung so nutzen, dass dann die möglichst die Kinder, die es besonders brauchen, da einen Raum haben, um zumindest mal eine Stunde drauf zu gehen. Da kann man überlegen, ja, so. Und damit hat man das Problem noch nicht gelöst, weil eine Idee wäre dabei zu sagen, wer braucht das? Ne? Das heißt, da kommt ein Vater oder eine Mutter mit zwei Kindern zum Spielplatz, spreche ich die dann an und sage, braucht ihr es wirklich oder brauchen es vielleicht andere dringender, die da jetzt da vielleicht hinter euch in der Schlange stehen oder sowas? Und dann das fände ich so, eine Bildungsidee, fände ich das total cool, wenn man plötzlich anfängt, über so Dinge zu sprechen. Wer hat welches Bedürfnis? Und gleichzeitig sollte man nicht vermeiden, dass dann übrig bleibt, auf dem Spielplatz dürfen bloß die sozusagen in prekären Wohnverhältnissen sind. Das heißt, wenn ich auf dem Spielplatz bin, oute ich mich nochmal als irgendwie quasi aus einem sozial schwierigen Lebenssituation. Das ist immer die andere Seite der Medaille. Immer wenn ich so Empowerment mache und irgendwas sichtbar mache und auf Diskriminierungsstrukturen verweise und mache ich es eben auch sichtbar. Und wenn es sichtbar wird, sind vulnerable Gruppen eben auch nochmal vulnerabler sozusagen. Also auch dafür müsste man dann sehr differenzierte Lösungen finden und dafür muss man viel kommunizieren. Das ging kurz nicht, weil man auch kaum kommunizieren konnte. Von dem her habe ich schon auch ein Verständnis zu sagen, wir machen erstmal dicht. Aber wann geht es dann los, wieder zu überlegen, hey, das Dichtmachen kann nicht die Lösung sein, sondern wir brauchen da individuelle Lösungen und müssen da die Leute einbinden und hätte da gleichzeitig eine wunderschöne Initiative für eine solidarische Bildung innerhalb der Gesellschaft gehabt.
Da hättest du mehr kreatives Krisenmanagement gewünscht.
Und es geht jetzt nicht an eine Adresse sozusagen, es geht eher sozusagen, es ist ein Eindruck sozusagen, ich würde gerne in einer Gesellschaft leben, wo man den Menschen das zutraut, dass sie kreativer in solchen Dingen umgehen. Im französischen Viertel die Panzerhalle zum Beispiel, immer wenn ich da vorbeigeradelt bin, dachte ich, wie kann das sein, dieser Platz im Freien, wo man ziemlich schnell davon ausgehen konnte, die Ansteckungsgefahr im Freien ist doch deutlich niedriger als in öffentlichen Räumen, wo es Leute gab, die dringend mal einen Platz gebraucht hätten, wo sie in Ruhe reden können. Das hätte dieser Platz sein können. Ich meine, es hat eh kaum geregnet, aber selbst wenn, auch wenn es regnet, kann man sich da treffen. Oder zu sagen, da können auch mal ein paar Kids Basketball spielen. Auch da muss halt wieder wer da sein, der das eben ein bisschen im Blick behält. Und das ist so eine Idee, dass man über Gleichbehandlung A, Gerechtigkeit erzeugt und B, sich keine Konflikte einhandelt. Natürlich, sobald ich das aufmache, handle ich mir Konflikte ein. Dann muss ich irgendwie das moderieren. Wer darf es nutzen? Ist jetzt wichtiger, dass die Hausgemeinschaft den Raum hat, einen Konflikt zu klären, so halb öffentlich sozusagen? Ist es wichtiger, dass die Kids Basketball spielen? Was? So. Aber dann bin ich in diesen Diskussionen drin und die sind für ein Gemeinwesen super wichtig und super spannend, das auszudiskutieren. Und dann könnte da auch ein anderer Umgang mit Ungleichheitsstrukturen da sein und so eine Idee verankert werden. Es geht auch dann um Nachteilsausgleich. Es geht dann auch darum, dass Gruppen, die keine anderen Zugänge haben, da Zugänge kriegen.
Das Thema eben Stigmaverstärkung von dem Stigma bei benachteiligten Gruppen, das ist ja auch, bedenken ja viele nicht, ne? Man macht es sichtbar, man bietet irgendwie Möglichkeiten an, aber kann dadurch auch nochmal was verstärken, dass eine Benachteiligung.
Das ist das Doppelgesicht von sozusagen allen Maßnahmen, die im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz auch als positive Diskriminierung erlaubt sind, als Nachteilsausgleich. Die Diskussion ist vielleicht am bekanntesten bei Formen von Quotenregelungen. Da diskutiert man das seit Jahren. Wenn ich praktisch sage, um einen strukturellen Ausgleich zum Beispiel für Frauen in bestimmten Segmenten des Arbeitsmarkts herzustellen, bevorzuge ich sie in der Einstellung. Bewusst sozusagen, nehmen gewissermaßen eine Diskriminierung in Anführungszeichen von Männern, die sich auf die gleiche Stelle bewerben, in Kauf, um einen strukturellen Ausgleich zu machen, bleibt immer die Gefahr zurück. Also viele Frauen sagen, dass ich würde nie über eine Quotenstelle einen Job kriegen wollen, weil ich danach immer unter diesem Vorbehalt, nur als Frau die Stelle bekommen zu haben, reinzukriegen. Trotzdem machen diese Quotenregelungen Sinn, aber ich nehme gewissermaßen das in Kauf. Und das gibt's an vielen Stellen, ne? Auch eine Tafel sozusagen, wo ich einen Berechtigungsschein brauche, um essen zu gehen, ist natürlich ein sichtbarer Ort, der Stigmatisierung auch reproduzieren kann. Und trotzdem wird erstmal niemand auf die Idee kommen, die Tafeln abzuschaffen, sozusagen als ein extrem wichtiges Moment sozusagen auch von Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen. Aber das immer mitzudenken wäre natürlich super wichtig, weil man kann auch da kreativ oft Lösungen schaffen, die eben das Stigma nie wegnehmen werden, aber die Stigmatisierungsgefahr zumindest bewusst sehen, vielleicht mit den Leuten drüber reden, vielleicht gibt es Möglichkeiten, das anders zu gestalten, dass es nicht so, dass es heterogener ist, dass es gemischter ist, dass man mit die Tafel mit anderen Angeboten mischt, wo sozusagen auch andere hinkommen. Also dass es einfach nicht so offensichtlich ist, wenn ich da in der Schlange stehe, dann gehöre ich zu denen oder denen.
Und auch so das Helfersyndrom oder das ein bisschen auszugleichen oder dass sowas auch dann von Helfenden gedacht werden muss, ja?
Besonders. Ja, dass in Situationen von Hilfe immer die Situation derer, denen geholfen werden soll, im Mittelpunkt steht und nicht sozusagen die Situation derer, die helfen. Ja.
Und mit manchen Maßnahmen erreicht man auch eh nie alle. Also das ist ja auch nochmal ein Faktor, ja,
dass... Das ist natürlich auch in dem ein großes Problem gewesen, sozusagen, dass ich nicht mit den Maßnahmen, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, nicht zuerst die erreicht, die ich eh schon erreiche, und nicht die erreicht, die ich nicht erreiche, sozusagen. Da ist ja, es gab einen Zeitungsartikel hier über die Gemeinschaftsschule West, in der sie von, sagen, wir haben 20% der SchülerInnen verloren in diesen ersten Wochen von Corona sozusagen. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt entwickelt hat, aber so in den ersten Wochen der Schulschließungen, wo einfach trotz vieler Bemühungen, und das sind sicher super engagierte Lehrkräfte, die auch versuchen, den Kontakt zu halten, trotzdem war der Kontakt weg sozusagen. Auch da nochmal, dass hier die Schule sozusagen dann nicht auf Jugendsozialarbeit unmittelbar zurückgreifen konnte als Unterstützung, diese Leute nicht zu verlieren, weil es sie gewissermaßen fast kurz gar nicht gab sozusagen, ist ein Zeichen, dass das Thema Systemrelevanz hier zu eng gesehen.
Wir hatten eben das Beispiel von der Gemeinschaftsschule West, die 20% ihrer Schülerinnen und Schüler verloren haben zu Beginn der Schulschließung. Wie wirkt sich das insgesamt jetzt auch auf Schulunterricht aus, auf Verhältnis Schüler, Lehrer und überhaupt Bildung?
Ja. Also auch da würde ich sagen, Corona wirkt ein bisschen wie ein Brennglas oder macht oder wie eine Lupe sozusagen, die vieles sichtbar macht, was ohnehin schon da ist sozusagen. Zum einen könnten wir über den Bildungsbegriff sprechen, aber natürlich vor allem auch über das, wer zählt und wer zählt nicht so sehr. Also das sieht man dran, wie die Öffnungen organisiert worden sind sozusagen. Da war klar, das ist sehr stark an Prüfungen orientiert. Da war auch in manchen Bundesländern war das Abitur auch nochmal wichtiger wie die mittlere Reife, wo schon die erste Gewichtung drin ist. Und irgendwann haben sie festgestellt, ich glaube hier auch in Baden-Württemberg, ein Konzept für die Förderschulen. Oh ja, stimmt, das haben wir jetzt ganz vergessen. Aber wir müssen auch das der Reihe nach abarbeiten. Man kann auch nicht alles auf einmal machen. Jetzt haben wir erstmal Gymnasien, dann das und dann kümmern wir uns um die Förderschulen. Da drin reproduziert sich nämlich auch ein Bild dessen, was Schule vor allem soll. Geht es um jeden Menschen, der sozusagen ein Recht auf Schulbildung hat, gleichermaßen sozusagen? Oder ist es dann im Endeffekt so, dass man dachte, ja, da, wo es jetzt um Chancen zum Übergang Studium gibt, das ist schon nochmal wichtiger als eine Förderschülerin sozusagen? Und dann hätte man sich hier auch denken können, auch da wäre, was wir vorher besprochen hatten zum Thema Nachteilsausgleich, wäre aus unserer Sicht viel naheliegender gewesen, zuerst zu schauen, wer braucht, wenn wir jetzt vorsichtig beginnen, die Schulen wieder aufzumachen, wer braucht diesen Ort Schule am dringendsten? Und da hätten wir auf ganz andere Ideen kommen können. Eben gerade die zu Hause vom Homeschooling ausgeschlossen sind, weil sie die technischen Möglichkeiten nicht haben, weil sie die Unterstützung nicht haben, weil sie vielleicht auch die Tagesstruktur für sich nicht hinkriegen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, die zum Teil mit persönlichen Dingen zu tun haben, aber eben vielfach auch mit sozialen Bedingungen, mit sozialen Lebensbedingungen auch verknüpft sind, sozusagen. Hier auch wieder die Frage, wenn ich das so organisiere, alle die ich nicht erreicht habe, die haben jetzt eine Schulpflicht. Es gab manche Schulen, die das so gemacht haben, was ich erstmal gut finde, weil zu sagen, das, da drin wird sichtbar, ich will niemanden verlieren. Habe ich wieder dieses Thema Stigmatisierung, wenn es quasi wie als Strafe empfunden wird, weil ich mich nicht ordentlich am Homeschooling beteiligt habe, muss ich jetzt zum Präsenzunterricht gehen. Also auch da keine einfachen Lösungen, aber diese Ideen zu verbinden, wie schaffe ich es, denen Bildungsangebote zu machen, die alleine oder mit familiärer Unterstützung am wenigsten klarkommen und nicht zu sagen, die Leistungsstärken noch mal mehr zu fördern. Jetzt will ich jetzt nicht so pauschal sagen, unsere Schule fördert bloß die Leistungsstärken, aber wir wissen es auch schon vor Corona, dass unser Schulsystem noch auch im Vergleich mit anderen Ländern eher soziale Ungleichheit reproduziert und vielleicht sogar noch produziert, also verstärkt, als auszugleichen. Was aus unserer Sicht natürlich die Aufgabe eines Bildungssystems wäre, sozusagen, dass wenn da soziale Ungleichheit reinkommt, dass am Schluss weniger soziale Ungleichheit hinten rauskommt, sozusagen. Da ist Deutschland nicht gut aufgestellt. Da gibt es Bemühungen, auch durch die PISA-Tests besser zu werden. Manches wirkt, aber vieles auch noch nicht.
Also da gilt es, das ganze gesamte System unter die Lupe zu nehmen und vielleicht ist es ja jetzt auch eine Chance, da dran an Veränderungen und Konstruktiven zu arbeiten.
Also das ist ja viel diskutiert. Ist die Krise jetzt eine Chance oder wird nach der Krise alles noch, werden eher die Dinge, die vorher waren, durch Geldmangel sozusagen noch verschlimmert, weil alle beispielsweise Projekte wie wir und viele andere gute Projekte sozusagen dann die Kassenklamm sind, kommunal, aber auch auf Bundesebene und gar nicht mehr gefördert werden. Also das wage ich noch keine Prognose sozusagen, aber ich würde auf jeden Fall denken, es wird vieles sichtbar und wir sollten die Dinge nutzen, das auch sichtbar und öffentlich zu machen und damit den Finger auch in die Wunde zu legen und auch deutlich darauf hinzuweisen, dass es da andere Perspektiven braucht. Vielleicht, um bei dem Thema Schule noch einen anderen Punkt zu machen, wir hatten ja gerade besprochen, wer dürfte denn kommen und wer wurde sozusagen als systemrelevant betrachtet, also Abitur ist systemrelevant, aber nicht alle anderen nicht. Auch welcher Unterricht findet statt und wie findet er statt und was findet nicht mehr statt, zeigt auch stark die Wertigkeit. Das war gerade mal ein, zwei Wochen nach den Schulschließungen, mussten fürs ganze Schuljahr alle Klassenfahrten, alle vielleicht auch mehrtägigen Fahrten ins Ausland abgesagt werden. Und zwar damals noch gar nicht aufgrund von Risikovermeidung, sondern nur, sobald wir öffnen können, ist klar, alle Zeit dem wichtigen Schulstoff. Randfächer werden kaum unterrichtet, sondern es ist nur noch Englisch, Mathe, Deutsch. Und alles, was gerade in diesen Zeiten unglaublich wichtig wäre, sowas wie soziale Bildung, soziales Lernen, politische Bildung auch, diese ganzen Sachen wurden so nach meinem Stand, ich hoffe, ich irre mich, aber nach meinem Stand alle komplett gestrichen. Ich habe es jetzt sogar mitbekommen, es haben ja viele Jugendliche ihren Ausbildungsplatz durch Corona, also ihren schon zugesagten Ausbildungsplatz wieder verloren und da musste die Schulsozialarbeit drum kämpfen, den Berufsberater in die Schule zu kriegen, weil auch da hieß es, nein, es gibt die Regel, alles andere fällt weg, nur noch Unterricht, 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 als wenn jetzt nicht im Moment das für die Leute so viel wichtiger wäre, eine vernünftige Perspektive für den Herbst zu kriegen in der Ausbildung, als irgendwie jetzt die letzten paar Stunden Unterricht noch rauszuholen sozusagen. Also da wird schon auch nochmal ein Bild von Schule sichtbarer, noch sichtbarer, als ich mir das hätte vorher vorstellen können, welche Dinge wichtig sind und welche Dinge eben eher als nice to have betrachtet werden, die man dann in so einer Situation einfach auch mal wegfallen lassen kann.
In der Schule ist es Mathe, Deutsch und Mathe. Was ist denn im Rest der Gesellschaft? Wird da so viel über Systemrelevanz auch diskutiert? Da sind es die Leute in den Supermärkten und klar, die Leute in der Pflege.
Was? Ich meine, vielleicht ist das eine der größten Chancen, sozusagen, die jetzt Corona sichtbar gemacht hat, dass deutlich war, die Fließbänder kann man mal eine Weile anhalten mit womöglich wirtschaftlichen Folgen, die wir noch gar nicht absehen können und so weiter. Aber andere Sachen kann man nicht anhalten. Ne? Also die Bänder an der Supermarktkasse, die sind weitergelaufen sozusagen. Also von dem her ist es, glaube ich, eine total spannende Geschichte, dass man auch was die Pflegeberufe betrifft, was andere Bereiche betrifft. Ich hatte vorher schon mal beim Thema am Beispiel Jugendsozialarbeit gesagt, da hätten wir nochmal anders über Systemrelevanz sprechen können. Vielleicht wird man eher auf diese anderen Ideen kommen, wenn man statt über Systemrelevanz nachzudenken, über sozusagen Lebensrelevanz, also Relevanz für die Erfüllung von Grundbedürfnissen der Menschen nachdenkt. Da wäre dann auch die Pflege im Mittelpunkt, da wäre alles, was mit Care zu tun hat, im Mittelpunkt. Da wäre auch natürlich die Versorgung mit Lebensmitteln im Mittelpunkt. Da wäre auch sowas wie Mobilität, wie kriege ich Mobilität organisiert, mir noch im Mittelpunkt. Aber da würde dann eben auch alles das reinkommen, was so elementare Hilfen im psychosozialen Bereich, im sozialen Bereich sind, wäre dann auch mitgedacht, wenn man eben von den Subjekten und von den Menschen ausgeht und gewissermaßen nicht nur von dem System ausgeht.
Aber das wäre ja quasi ein Systemwechsel, wenn man das so stark verändern würde.
Ich würde es jetzt nicht so polarisieren, aber es wäre nochmal eine neue, wäre eine Verstärkung einer anderen Perspektive. Ich würde jetzt auch nicht sagen, sozusagen, dass unser System nur im Sinne von irgendwelchen Konzernen funktioniert und sozusagen die einzelnen Menschen keine Rolle spielen. Man hat ja gesehen, wie schnell sozusagen auch die einzelnen Menschen und ihre Bedürfnisse auch in diesem Fall über die Interessen der Wirtschaft gestellt wurden. Also von dem her würde ich das jetzt auch nicht zu sehr polarisieren wollen. Aber ich glaube, man könnte schon nochmal die Diskussion an der Stelle deutlich pointieren, indem wir eine Idee entwickeln, wie wollen wir als solidarische Gesellschaft uns so organisieren, dass keiner hinten runterkippt. Sozusagen.
Sichtbar geworden ist es ja auch in anderen Berufszweigen. Schauen wir in die Fleischindustrie oder schauen wir auf die Spargelernte, was da ja auch wieder für Ungleichheiten oder da sind ja Leute schon hinten runtergefallen, die da arbeiten und sich anstecken und reisen oder kommen durften, wie die Spargelstecher aus Rumänien. Da wurde es dann auf einmal möglich.
So, Artis e.V. hat auch in Stuttgart und Karlsruhe eine Beratungsstelle im Auftrag von der Bundesregierung für Menschen, also für Geflüchtete und Menschen aus Drittstaaten bei Arbeitsausbeutung. Von dem her sind wir mit diesem Thema auch schon vor Corona beschäftigt gewesen. Wir sehen da unglaublich prekäre Arbeitsbedingungen im Leiharbeitsbereich vor allem. Man muss auch sagen, durchaus auch in migrantischer Ökonomie, ne, wo es durchaus auch viel an, dass die Leute einfach nach Strich und Faden beschissen werden, weil man davon ausgeht, sie können sich nicht wehren, weil sie nicht den gleichen Rechtsschutz haben. Und wir versuchen das da ein bisschen auszugleichen, indem wir dann den Menschen grundrechtliche Beratung und rechtliche Unterstützung geben. Auch da kann man sagen, dass nicht durch Corona diese Bereiche nochmal extrem sichtbar wurden. Also was ich jeden Tag, wenn ich mit dem Fahrrad vorbeifahre, großartig finde, ist am Applehaus hier in Tübingen dieses große Plakat, die Würde des Spargels ist unantastbar. Das bringt es unglaublich auf den Punkt, sozusagen wie das in der Zeit, wo es darum ging, wo darüber diskutiert wurde, ob man 50 oder doch nur 45 oder vielleicht auch 60 Kinder aus dem völlig überfüllten und auch von Corona ja extrem bedrohten Lagern in Moria rausholen kann und da entschieden hat, es ist zu riskant, können wir nicht machen. Dann 50 kamen dann irgendwann nach vielen Wochen hin und her, kamen dann nicht mal knapp 50. Gleichzeitig wurden 200.000 Touristinnen zurückgeflogen. Und dann wurde es plötzlich ermöglicht, weil Spargel eben als systemrelevant betrachtet wurde. Es konnten 40.000, glaube ich, in jedem Monat März und April 40.000 Saisonarbeiterinnen doch eingeflogen werden. Alles, was wir darüber bisher wissen, ist, die Bedingungen waren so, dass sich ein Dreck geschert hat, um die zu schützen. Die erleben zum Teil, da wird es sicher sehr große Unterschiede geben. Es wird sicher auch Betriebe geben, die sich sehr kümmern. Also ich will da auch nicht pauschal reden, aber man weiß eben von vielen, die da auch in Unterkünften sind. Und wenn die Menschen dann, die leben dann irgendwo in Zelten oder in Unterkünften arbeiten und wenn die dann in den Laden gehen, werden die von der Bevölkerung als Risiko, auf eine Art zu Recht als Risiko gesehen. Und darin drückt sich, finde ich, eigentlich eins zu eins und richtig nicht post, sondern koloniales Verhältnis aus, sozusagen. Wir haben Menschen zweiter Klasse, Die holen wir rein. Für die gilt alles nicht, was für alle anderen gilt. Und die sind dann eher ein Risiko für uns, weil natürlich sie gefährdeter sind, in diesen Massenunterkünften und unter den Arbeitsbedingungen sich zu schützen, sozusagen. Das Gleiche können wir bei Amazon-Handel sehen. Ich könnte wirklich kotzen, dass Amazon einer der Krisengewinner ist, sozusagen, dass die jetzt da richtig profitiert haben von auf vielen Ebenen, sozusagen, und kann nur alle Leute auffordern, lasst einfach das mit Amazon und kauft ein, wo ihr einkaufen könnt, aber lasst es mit Amazon, weil auch da die Arbeitsbedingungen so sind und gewerkschaftliche Organisation verhindert wird und Leute, die sich organisieren wollen, rausfliegen, und die arbeiten da in einer Enge, die sozusagen auch ein extrem hohes Ansteckungsrisiko bringt. Bei dem Thema Fleischerei, was du angesprochen hast, da wird es ja jetzt auch bekannt. Und auch da, finde ich, sieht man dieses koloniale Verhältnis, dass da über diese Erlaubnis von Werkverträgen einfach Arbeitsbedingungen, die hier Standard sind, komplett unterlaufen werden. Und diese Profite nur gemacht werden können, sozusagen, indem diese Arbeitsbedingungen so unterlaufen werden. Und man sich da um die Gesundheit derer, die aus einer wirtschaftlichen Not raus sich nicht entscheiden können, zu sagen, das ist mir zu riskant, ich bleibe heute lieber zu Hause, die da einfach weiterarbeiten, sonst haben sie den Job das nächste Jahr nicht mehr, dass die ja da verheizt werden, damit hier ein Spargel und Fleisch auf dem Teller ist. Und da würde ich sagen, weder Fleisch in diesen Mengen noch Spargel, ich mag Spargel sehr, aber es ist nicht systemrelevant, und da ist die Würde der Menschen und nicht die Würde des Spargels, muss unantastbar sein.
Eine weitere Form von Diskriminierung oder Rassismus hat sich ja auch etabliert, schon von Anfang an, als klar wurde, und auch Trump verstärkt es ja immer, wenn er vom China-Virus spricht, Menschen aus dem asiatischen Raum wurden ja quasi auch als Überträger sozusagen angesehen und angefeindet auch. Was hast du davon mitbekommen? Oder dazu habt ihr euch auch relativ früh geäußert, gell?
Ja, ich denke, wir im Nachhinein werden uns noch früher äußern müssen, sozusagen. Wir haben irgendwann mitbekommen, dass das Thema auch, dass diese Formen von anti-asiatischen Rassismus bundesweit gibt, und haben dann hier in Tübingen einfach Kontakt aufgenommen zu dem einzigen Verein, den wir kannten, der da organisiert ist, der Verein chinesischer Studierender und Wissenschaftler in der nicht gegenderten Version, von dem er richtig zitiert. Das ist die größte Gruppe an der Uni hier. Das wusste ich auch nicht vorher, dass die von ausländischen Studierenden, die chinesischen Studierenden, die größte Gruppe sind. Die sind hier so circa 500 Leute, und haben die gefragt, was erlebt ihr? Und die waren dann total dankbar, dass jemand auf sie zukommt und sie auch anspricht. Und wir haben uns dann getroffen, das konnten wir damals noch, gerade so noch, wobei das schon interessant war, dass während wir noch alle völlig gechillt waren, und klar kann man sich treffen, waren die aus den Erfahrungen von China da schon ganz anders, auch auf eine Art zum Teil fast traumatisiert, sozusagen, weil sie es von ihren Angehörigen stark mitbekommen hatten. Und die haben halt direkt berichtet, also das bis zu so krassen Vorfällen, dass hier im großen Supermarkt in Tübingen die Verkäuferin direkt mit dem Desinfektionsspray im Grunde die Leute anspricht, also die versucht, die Luft zwischen ihr und dem Kunden zu desinfizieren und quasi den Leuten mehr oder weniger ins Gesicht sprüht, und viele aber auch subtile und offene Alltagssituationen blöd angesprochen werden, dass die Leute ausweichen, was wir inzwischen alle kennen, aber was damals noch nicht war, aber vor so. Und deren größtes Anliegen war damals interessanterweise schon zu sagen, was wir gerne in die Öffentlichkeit bringen wollen: wenn wir Maske tragen, heißt es nicht, dass wir krank sind. Wenn wir Maske tragen, heißt es bloß, wir wollen euch auf jeden Fall schützen. Das ist quasi bei uns völlig üblich, Maske zu tragen. Das war damals noch was extrem Exotisches fast, wenn hier Leute mit Maske durch die Straße laufen. Und damit wollten sie an die Presse, und da haben wir einfach sie unterstützt, damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Und es hat auch eine sehr große Resonanz auch landesweit gefunden, mit Fernsehen, Radio, Zeitung. Und danach aber auch nochmal auch Debatten wieder dazu, dass es ist auch wieder gefährlich, also es betrifft nicht nur chinesische Studierende, sondern es betrifft eben tatsächlich alle, die als chinesisch oder als asiatisch gelesen werden. Da ist die Wahrnehmung sehr, sehr grob. Und ich glaube, was deutlich wurde da drin ist, es liegt gewissermaßen, das war mir nicht so bewusst und anderen vielleicht auch nicht so bewusst, bei Rassismus wird man eher an Rassismus gegen schwarze Menschen denken, an Rassismus gegen Roma denken, aber es ist offensichtlich ein rassistisches Wissen da und Bilder da über Asien, über China, die sofort abrufbar waren in Form von so einem ziemlich offenen Rassismus. Wäre dieser Virus zuerst in Australien aufgetaucht, hätte es was Ähnliches nicht gegeben, sozusagen. Also von der, und da sieht man dran, dass es da irgendwas schon da gewesen sein muss, was mobilisierbar war. Die haben dann eine Umfrage gemacht in ihrem Verein, haben alle 500 Leute angeschrieben, sicher gar nicht alle erreicht und hatten dann innerhalb von 2 Tagen 50 Meldungen von rassistischen Vorfällen in den letzten Wochen. Und was, wenn man so Umfragen kennt, eine krass hohe Zahl ist sozusagen. Also von dem her kann man davon ausgehen, dass es in der Anfangszeit stark war. Ich habe später mal angerufen, wie sich's entwickelt hat und haben sie gesagt, ja, wir sind eigentlich nur noch daheim und wenn man nur noch daheim bleibt, erlebt man natürlich auch weniger Rassismus. Und vermutlich hat sich das ein bisschen geändert, weil es einfach nicht mehr so stark mit China verbunden ist, aber es ist sicher immer da und wird auch die Krise überleben, sozusagen, dass das so eine Assoziation im Kopf bleibt.
Welche weiteren Formen von Diskriminierung sind jetzt auch im Zuge mit Kontrollen vielleicht bekannt geworden?
Also wir, wie viele Beratungsstellen haben wir auch damit gerechnet, dass ganz viel an Fällen dazukommt. Wir haben nach wie vor viele Fälle, aber gar nicht so wahnsinnig viele im Zusammenhang mit Corona. Man kriegt das eher sozusagen informell mit über Gespräche, die man mitkriegt, auch zum Teil im Bekanntenkreis. Ich glaube auch, das wäre nochmal total spannend, genauer zu analysieren, wer wird eigentlich wie oft kontrolliert. Also wenn es gibt hier zum Teil in gut bürgerlichen Vierteln allabendliche Konzerte, wo dann irgendwie zum Teil über 50 Leute dastehen, die halten schon ein bisschen Abstand ein, die Polizei fährt vor und sagt, ja, passt mal gut auf und haltet schön Abstand ein. Und woanders sind 3, 4 Jugendliche auf irgendeinem Acker und treffen sich und die Polizei rennt über den Acker zu denen hin und greift auf und die zahlen 300 Euro sozusagen. Also auch da nochmal zu gucken, wer braucht das, sich zu treffen und kann man da ein Maß finden und kann mit den Leuten quatschen und kann sagen, hey, so geht's nicht, aber da mit Strafen, die für Jugendliche krass viel Geld sind, zu kommen sozusagen. Und ich will da niemandem so nahe treten, aber ich würde mal vermuten, dass das, was wir sonst als Racial Profiling bezeichnen, also was wir ohnehin aus dem Alltag kennen, dass Menschen, die bestimmten Gruppen zugeordnet werden, das hat sicher eine rassistische Komponente, aber sicher auch eine klassistische Komponente, also dass sozusagen Menschen, die sozusagen als prekär, als Unterschicht wahrgenommen werden, in Anführungszeichen, dass die viel häufiger kontrolliert werden, dass du diesen Effekt natürlich in dieser Zeit jetzt auch hast, sozusagen. Und dadurch auch nochmal eine Verstärkung da ist, so ein Gefühl, uns haben sie am Kicker, uns nehmen sie wieder hoch und die anderen machen ihr Ding weiter und die brauchen keine Sorge haben, dass sie wirklich kontrolliert werden. Stimmt alles sicher auch nicht ganz so polarisiert, aber einfach von so ein Erfahren ist schon da.
Eine Tendenz ist da. Mhm. Nochmal kurz zu den Masken. Inzwischen wissen die Leute ja hier vielleicht auch, dass wer eine Maske trägt, nicht unbedingt krank sein muss. Aber wie wirkt sich das denn aus auf die Wahrnehmung, auch auf das soziale Miteinander, wenn Gesichter nicht mehr zu sehen sind?
Also was mich da mehr beschäftigt ist, oder was uns da auch mehr beschäftigt ist, dass es ein Thema ist, in dem die Ambivalenz und das Dilemma im Umgang mit den Maßnahmen vielleicht mit am sichtbarsten gerade wird. Es gibt Menschen, die können keine Masken tragen. Die haben auch, was ich gut fand, dass von Beginn der Maskenpflicht die auch mitgedacht wurden. Oft wird das erst später gemerkt oder noch nachgeschoben. Das heißt, Menschen, die meinetwegen Asthmaerkrankungen hatten, andere chronische Erkrankungen hatten, auch psychische Traumas hatten, müssen das nicht tragen. Nur, das weiß erstmal niemand. Das heißt, es gab unglaublich viele Fälle in der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und auch in der Landesantidiskriminierungsstelle, wo Menschen angerufen haben, ich wurde diskriminiert deswegen, weil ich ohne Maske in den Laden rein wollte und nicht rein konnte oder blöd angesprochen wurde. Wir haben jetzt konkret einen Fall, den wir beraten, von einem schwarzen Mann, der auch rassistisch angesprochen wurde, weil er keine Maske auf hatte, wo es dann zum Handgemenge kam und dann jetzt eben Anzeigen gegen Anzeigen da sind. Also das, was dann eben schnell auch passiert an Aggression sozusagen. Aber Auslöser war quasi diese rassistische Ansprache auch wegen der Maske. Und es gibt Menschen, die fahren nicht mehr Zug, weil dort zu wenige Leute Masken aufhaben und sie sich da gefährdet fühlen. Und es gibt Menschen, die fahren nicht mehr Zug, weil sie die Maske dort aufsetzen müssen. Und sie das, ja, und das ist ein Problem. Und auch hier könnte man wieder über kreative Lösungen nachdenken. Wir hatten letzte Woche im Team drüber gesprochen. Also wie alles, das, was ich hier erzähle, nicht mein Senf ist, sondern alles Dinge sind, die sozusagen aus diesen Diskussionen in diesen wunderbar heterogenen und klugen Team kommen. Dass wir, vielleicht wäre es cool zu sagen, die Bundesbahn setzt einen Waggon ein für die Menschen, die keine Maske tragen müssen, sozusagen. Und dann ist das Problem aber noch nicht gelöst. Wir haben lange drüber gesprochen, ist es denn okay, wenn ich in den Zug einsteige und mich wer dran anspricht, du hast keine Maske auf? Weil ich kann wirklich sein, ich vergesse das. Und wenn mich wer ansprechen würde, würde ich sagen, oh, sorry, hab's vergessen, ich ziehe sie auf. Ja, und für andere, sozusagen, die sich dann wieder gewissermaßen ausziehen müssen und wieder sich offenbaren müssen, ihre Behinderung, ihre chronische Krankheit oder sogar ihr psychische Dinge dann da vorführen müssen, also angeben müssen, um sozusagen diese Ausnahme zu begründen, haben wir wieder das Thema von Stigmatisierung sozusagen. Also sind wir wieder bei dem gleichen Thema. Ich finde es cool, dass es jetzt hier an Initiativen gibt, auch von Wirtschaft, von Händlern. In der Roten Rübe war sehr früh schon auch so ein kleines Plakat, wo klar war, wo Händler und Händlerinnen Verantwortung übernehmen und draufschreiben, wir bedienen auch Menschen, die keine Masken tragen, weil sie sie nicht tragen können, sozusagen. Und dann würde das überhaupt bekannt werden und die Leute würden sich dann auch wohler fühlen, in den Laden reinzugehen und dann auch zu sagen, okay, und ich frage auch nicht, warum, ich lasse mir das Attest auch nicht zeigen. Klar können das wieder andere ausnutzen, die das vielleicht aus politischen oder welchen Gründen auch immer machen. Und dann bin ich wieder im Abwägen, sozusagen, zwischen dem Schutz und sozusagen dem Schutz von erneuter Verletzung und Diskriminierung, sozusagen. Also, das ist sicher ein ganz schwieriger und heikler Punkt, wo es keine einfachen Lösungen gibt. Da würde ich mir da einfach wünschen, dass es mehr Debatte dazu gibt, dass einfach die verschiedenen Perspektiven sichtbar und hörbar werden.
Wir haben hier einen kleinen Beitrag dazu geleistet und werden es auch weiterhin tun. Vielen Dank, Andreas, dass du da warst.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja. Und ADIS e.V. hat ja auch Projekte und Unterprojekte. Takt Tübingen aktiv gegen Diskriminierung ist eins davon. Und da laufen auch hier zum Beispiel Radio Intakt und auch Unerwünschte Welten heißt ein Projekt. Und damit geht's los. Nächste Woche am Donnerstag um 19 Uhr wird eine Begriffsklärung stattfinden und man kann sich da anmelden über das Taktprojekt. Diskriminierung, Begriffsbestimmung, Ursachen und Mechanismen.